Was ist das wirklich Wichtigste rund um Geldanlage und Vorsorge, und zwar langfristig gesehen? Das ist das Thema heute im Gespräch mit Professor Hartmut Walz. Ich grüße Sie. Hallo.
Seien Sie auch herzlich gegrüßt, Herr Jaborek.
Herr Walz, Sie sind einerseits ausgebildeter Bankkaufmann, haben Bankbetriebslehre und Kapitalmärkte an der Universität Mannheim studiert und dort auch promoviert. Andererseits verfolgen Sie offenbar geradezu leidenschaftlich seit über 2 Jahrzehnten Themen rund um das Spar- und Anlageverhalten der Deutschen und haben sich in mehreren Bestsellern mit Tipps und Hilfestellungen dazu geäußert. Daher möchte ich Sie heute fragen, was Sie unabhängig von der Tageslage an den Finanzmärkten als Empfehlungen für den Mann oder die Frau auf der Straße zu bieten haben. Kurzum, was ist das Wichtigste?
Die Frage nach dem Wichtigsten, die bekomme ich in der Tat ganz, ganz häufig gestellt. Mhm. Das impliziert auch immer so, dass es das Wichtigste gibt. Und dann lehne ich mich immer zurück, strahle die Leute an und sage augenzwinkernd, also das wirklich Wichtigste für Sie ist Einatmen und Ausatmen. Denn wenn Sie das vergessen oder wenn Sie das einstellen, dann sind Sie ganz, ganz schnell tot und dann ist alles andere auf einmal völlig unwichtig.
Okay, so wie man Sie kennt, Sie sind auch humorvoll unterwegs in Ihren ganzen finanziellen Tipps, die Sie veröffentlichen in Ihrem Blog und Büchern. Aber formulieren wir die Frage mal andersherum. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Überlegungen, Verhaltensweisen bei Geldanlage und Vorsorge, die möglichst jeder von den Zuhörern jetzt anwenden und auch umsetzen kann?
Ja, gerne versuche ich das zu beantworten und das ist natürlich ein Kompromiss. Also Sie haben mir abgekauft, es gibt nicht das Wichtigste, sondern es gibt einige Dinge, die wichtig sind. Und wenn ich bei einem dieser wichtigen Dinge einen Fehler mache, dann hilft das andere auch nichts mehr. Ich würde das Bild einer Kette hier verwenden. Wenn Sie eine Kette haben und ein Kettenglied reißt, dann versagt die Kette. Sie tut nicht mehr das, was sie soll. Da können die anderen Kettenglieder noch so gut sein. So, und mit Rücksicht auf die begrenzte Zeit und Geduld unserer Zuhörer würde ich mal vorschlagen, dass ich 5 Kettenglieder anspreche, die ich für allesamt vital, also sehr, sehr wichtig halte. Und damit ist schon mal sehr viel gewonnen.
In Ordnung, dann lassen Sie uns über die 5 wichtigen Erfolgsfaktoren einer langfristigen Geldanlage oder Vorsorge sprechen. Ganz ohne Anspruch jetzt auf Priorität oder Rangfolge. Womit möchten Sie denn gerne anfangen, Herr Walz?
Ich würde mal anfangen mit der Inflation oder dem Thema reale versus nominelle Größen. Mit einem anderen Wort auch Geldillusion. Also sehr wichtig ist es auf alle Fälle, dass wir immer in realen Größen denken. Und was es dann ist, ob das Brötchen sind oder Cappuccino oder im Bayerischen ein Weizenbier, das ist mir dann ganz egal. Aber wir sollten uns nicht von großen Zahlen täuschen lassen. Diese großen Zahlen, die über den Zinseszinseffekt bei gleichzeitiger Inflation auftreten, die blenden uns. Viele Menschen sind zufrieden, wenn sie nach 10, 20 Jahren ihr Geld wiedersehen oder wenn es ein bisschen mehr geworden ist. Die deutschen Lebensversicherer machen uns scheinbar glücklich mit einer Beitragsgarantie. Aber was ist das real dann eben nach 10, 20 oder 30 Jahren wert? Also in einem Satz zusammengefasst, schauen Sie auf reale Werte, schauen Sie auf Dinge, was kann ich kaufen, also auf die Kaufkraft, und lassen Sie sich nicht blenden von nominellen Renditen.
Wenn wir jetzt mal zu den Anlageklassen kommen, wie unterscheiden die sich zu Anlagevehikeln?
Also ganz viele Angebote für die Geldanlage, für die private Vorsorge finden Sie auf der Ebene der Anlagevehikel. Anlagevehikel sind Produkte und da gibt es eine unüberschaubare Vielzahl von auf alle Fälle weit über 1,5, 1,8 Millionen. Letztlich sind aber Anlagevehikel nur Umverpackungen und die zentrale Frage für den Überblick des durchschnittlichen Anlegers ist, wo steckt mein Geld wirklich drin? Wo ist es gebunden? Und da gibt es relativ wenig Möglichkeiten und das sind die Anlageklassen. Ich nenne Ihnen mal ganz kurz Beispiele für Anlageklassen. Das wäre zum Beispiel wirklich Liquidität. Also wenn Sie Geld auf Ihrem Termingeldkonto haben, das wäre eine Anlageklasse, auch wenn Sie ein paar Scheinchen daheim zwischen den Büchern versteckt haben, Liquidität. Dann wären Immobilien eine Anlageklasse. Also dieses sogenannte Betongold, dann wäre das richtige Gold natürlich eine Anlageklasse, das darf man etwas weiter sehen. Da gehört auch Silber und andere Edelmetalle dazu oder überhaupt Ressourcen. Und die Aktie als Anlageklasse ist auch noch bestimmt erwähnenswert. ein paar Beispiele auch für die Anlage Vehikel. Hier wird sehr unübersichtlich und diese Unübersichtlichkeit, die ist teilweise von der Finanzindustrie auch gewollt, um uns eben das Gefühl zu geben, dass wir Beratungsbedarf haben. Ich nenne so ein paar Vehikel, Bausparverträge wären Vehikel, kapitalbildende Lebensversicherungen wären Vehikel, Rentenversicherungen sind Vehikel, Riester ist ein Vehikel, Investmentfonds, ETFs sind ein Vehikel, das ich gut finde, das relativ transparent ist, aber auch geschlossene Fonds, Real Estate Investment Funds oder die ganze Welt der Zertifikate, allein da gibt es eine knappe Million. Das sind alles Umverpackungen und Vehikel. Und letztlich sollte man immer den Überblick bewahren, den Kopf wieder über Wasser und sagen, so, und wo steckt mein Geld wirklich drin und könnte ich das vielleicht auch in einer billigeren, in einer ehrlicheren, in einer risikoärmeren oder in einer transparenteren Umverpackung bekommen.
Sehr schön, danke für die Steilvorlage, weil jetzt kommen wir zum Thema Kosten, 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 die natürlich nötig sind, aber manchmal auch zu hoch. Also ich spreche jetzt von offenen, aber auch versteckten Kosten, gerade bei Sparern, die jetzt Verträge laufen haben, bei Lebensversicherungen oder anderen Sparverträgen, aber auch die Opportunitätskosten. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher erklären?
Ich fange mal mit den direkten Kosten an, offenen und versteckten. Also eins meiner Lebensmotti ist Leben und Leben lassen. Wer eine Dienstleistung erbringt, soll dafür auch fair bezahlt werden. Aber der Hintergrund oder das Schlagwort ist eben fair. Was ist fair? Und wenn Kosten sehr hoch werden, dann können sie das Ziel vernichten. Also ich sag mal als Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe und nach dem Arztbesuch meine Lebenserwartung kleiner ist, dann war das keine gute Idee. Und wenn nach eben einem Spar- oder Anlageprodukt mein Vermögen gesunken ist, dann war das auch keine gute Idee. Also die Kosten dürfen nicht so hoch sein, dass sie das Sparziel gefährden. Und wenn ich die Alternative habe, würde ich eben die Anlageform, das Anlagevehikel mit kleineren Kosten bevorzugen. Und das wird aber unterschätzt. Also 2-3% Kosten jährlich, zusammen dann noch mit Inflation, zusammen noch mit Steuern, führen ganz, ganz häufig dazu, dass Deutsche rückwärts sparen. So, das wären jetzt die direkten Kosten, das war der erste Teil Ihrer Frage. Das zweite sind die Opportunitätskosten. Die sind ein bisschen tricky, die sind nicht ganz so leicht zu verstehen. Opportunitätskosten ist das, was Ihnen entgeht. Also das, was Sie kriegen könnten und nicht kriegen. Und da möchte ich nur ein einziges Beispiel nehmen. Die internationalen, die globalen Aktienmärkte haben eine sogenannte Equity-Prämie, eine Aktienprämie. Das heißt, sie rentieren natürlich bei Kursschwankungen langfristig, und zwar wirklich schon über 100 Jahre jetzt, langfristig, etwa mit pro Jahr 4-4,5% höher als Rentenwerte, als festverzinsliche. Wer auf diese Chance verzichtet, der hat Opportunitätskosten. Also das ist eben so, wie wenn mir ein tolles Fußballspiel oder ein tolles Essen bei Freunden entgeht. Und der deutsche Sparer, der deutsche Anleger, der verzichtet zu häufig darauf. Also 9 von 10 Deutschen verzichten auf diese Eigenkapitalprämie. Und da würde ich gerne ganz vorsichtig, ganz behutsam die Leute dahin beraten, sagen, schauen Sie sich das mal an, ob da vielleicht irgendwelche Vorurteile oder Glaubenssätze Sie davon abhalten.
Thema Anlagerisiken. Der normale deutsche Sparer hortet ja immer noch so sein Geld auf dem Tagesgeldkonto, wobei man da weiß, okay, da gibt es eher Minuseffekte als große Renditen. Die stecken da eher noch im Aktienmarkt drin oder zum Beispiel auch in Immobilien. Aber was für Anlagerisiken an sich gibt es denn? Und würden Sie sagen, die Angst davor ist zu groß, überhaupt was zu unternehmen? Oder würden Sie sagen, das sollte man abwägen?
Ich kann das in einer ganz kurzen These zusammenfassen. Wir fürchten uns vor den falschen Risiken. Wir überschätzen manche und wir unterschätzen andere. Was wir unterschätzen, sind die kleinen Schleichen, die aber ständig sind. Also ich sage immer, Inflation ist der Rost an Ihrer Geldanlage. Ja, Sie hören es nicht rosten, Sie sehen es nicht rosten, aber irgendwie über die Jahrzehnte ist trotzdem etwas dann völlig kaputt, weil es verrostet ist. Kursverluste sind was Spektakuläres. Ein Crash macht Lärm, den spürt man, das ist das Crashbeben. Alle reden davon, alle fürchten sich davon und deswegen teilen wir diese Angst und fürchten uns mit. Also die Empfehlung ist ganz klar, bringen Sie Abstand, emotionalen Abstand zwischen sich und die spektakulären Risiken. Die wenigsten Menschen sterben am Biss des weißen Hai. So eine kleine Mücke, die Malaria überträgt, ist viel, viel gefährlicher. Wir fürchten uns vor den falschen Risiken.
Sehr schönes Bild, Dankeschön. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich glaube, dieses Zitat kennt jeder, der jetzt zuhört. Und ein gutes Konzept hilft jetzt auch in der Krise durchzuhalten. Können Sie uns das näher erklären?
Ja, eine gute Strategie, ein gutes Konzept ist dann gut, wenn es eben auch in Krisensituationen beibehalten werden kann. Die Juristen sagen immer, man macht Verträge in guten Zeiten für schlechte Zeiten. Und das kann man in der Anlagepsychologie eigentlich auch sagen. Wir sollten, wenn es gerade nicht rappelt, wenn es nicht kracht, uns wirklich plastisch überlegen, wie viel Risiko verkrafte ich, vertrage ich. Und da sollten wir vielleicht auch ein bisschen die Gier dann manchmal relativieren. Aber wenn das Risiko eintritt, dann sollten wir nicht plötzlich kopflos sein und in der Krise oder bei dem Rückschlag alles verkaufen. Auch hier habe ich ein schönes Bild. Kaum ein Autofahrer schafft es, nicht auf die Bremse zu treten, nachdem er geblitzt wurde. Also wir sehen den Blitz und zack gehen wir auf die Bremse. Aber das Foto ist schon gemacht. Ja, also wenn jetzt wir mal einen Rücksetzer haben, wie das immer mal wieder an der Börse ist, danach dann zu verkaufen ist falsch. Ich müsste mir vorher überlegen, was ich verkrafte, und in der Ruhe liegt die Kraft, das muss ich dann durchhalten.
Haben Sie da vielleicht auch einen ganz praktischen Tipp? Mir fällt jetzt dazu das Bild ein, Medienlärm, ja, wo heutzutage sehr viele Experten sich auf dem Markt tummeln, in Anführungszeichen gesagt. Und jede größere Zeitung vielleicht irgendwelche Finanztipps abdruckt, die jede Woche anders lauten.
Ja, wir sollten uns davon wirklich sehr, sehr immun machen, uns da emotional entkoppeln. Was mir dadurch gelingt, wenn mir klar ist, dass Journalisten, vor denen ich größten Respekt habe, insbesondere Finanzjournalisten, aber Respekt habe ich vor allen, wenn die eben völlig widersprüchliche Empfehlungen geben, weil sie müssen eben immer Schlagzeilen drucken. Warum passiert immer so viel, dass es gerade in die Zeitung passt? Ja, und wenn weniger passiert, ist die Zeitung aber irgendwie auch voll. Und das sollte man sich einfach klar machen. Und wenn Sie mit ein bisschen Abstand diesen Medienlärm wahrnehmen, dann stellen Sie fest, dass Sie eben innerhalb kürzester Sequenz, oft innerhalb eines gleichen Tages, völlig widersprüchliche Empfehlungen haben und dass ganze Industrien daran verdienen, dass sie eben Aktivitätsdruck haben und dass die Leute kaufen und verkaufen in kürzester Zeit. Und die Transaktionskosten spielen aber gegen Sie. Sie haben immer Gegenwind, Sie haben immer Transaktionskosten. Also einmal die ruhige Strategie, gut überlegen, hin und wieder vielleicht mal nachbessern, eher einmal im Jahr als zweimal im Jahr und das nur begrenzt. Aber die Füße stillhalten ist sehr, sehr wichtig.
Waren das jetzt alle wichtigen Punkte, Herr Walz, oder gibt es da vielleicht einen wichtigen noch, der fehlt?
Na, es waren mit Sicherheit bei weitem nicht alle, aber ich denke, es sind schon mal ganz, ganz wichtige. Und wenn Sie mich so einladen zu einer Zugabe, dann würde ich einfach noch ergänzen, zentral wichtig ist eben, dass man das alles nicht nur verstanden hat und dass man sagt, doch schön, habe ich mir angehört, das ist ja so alles richtig und so, sondern dass man in die Schuhe kommt, dass man ins Tun kommt. Also wir Deutschen haben eben diese 2,4, 2,5 Billionen Geldvermögen zinsarm rumliegen und ein Teil davon, wenn das mit Sinn und Verstand so gewollt ist, okay. Aber ganz viel kommt eben von der Ladehemmung, von dem Omission Bias, ja, der Unfähigkeit, sich zu entscheiden. Wir sitzen wie Buridans Esel zwischen zwei Strohballen und wissen nicht, ob wir rechts oder links essen sollen. Also ganz, ganz primitive Umsetzungshilfe. Kommen Sie ins Machen. Packen Sie es an.
Also diese typische Unentschlossenheit, die vielleicht viele kennen, gerade in Sachen Finanzen. Was mache ich? Mache ich es überhaupt richtig? Vielleicht auch übertriebener Perfektionismus?
Ja, die sogenannte Perfektionismusfalle.
Genau, also die zu überwinden mit einem klaren und direkten Ziel, mit einer Handlung.
Genau, und deswegen höre ich jetzt auf zu reden und die Leute fangen an zu arbeiten. Viel Erfolg dabei.
Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, Herr Professor Walz.
Dankeschön, Herr Jaborek.